Eigentlich ist die Bibel ein sehr einfaches Buch, vor allem das Neue Testament. Wir haben zwei ganz große Blöcke. Wir haben einmal der Grundblock, wo sie uns sehr deutlich darlegt, was muss ein Mensch tun, dass er gerettet wird, dass er nicht in die Hölle kommt, dass er der Verdammnis entflieht. Immer im Zentrum dieses vollkommene Opfer, das unser Herr Jesus gebracht hat. Also was erwartet Gott oder was erwartet er von uns, dass wir tun sollen, beziehungsweise was für eine Haltung sollen wir einnehmen, dass der Jesus uns retten kann? Wenn das geschehen ist, wenn man gerettet ist, wenn man wiedergeboren ist, dann kommt der zweite Block, was passiert danach? Und der Philipperbrief, wo wir ja mittendrin sind, ist ein typischer Brief, der das danach beschreibt. Paulus beginnt wie alle seine Briefe in der Regel mit, dass er die Heiligen grüßt. Die Geheiligten, die gerettet sind, die jetzt Kinder Gottes sind. Heilig heißt eigentlich nur Gott gehörig. Und jetzt kommen wir langsam, aber sicher immer tiefer hinein, was Paulus eigentlich will. Er ist das Sprachrohr Gottes von dieser inspirierten Heiligen Schrift. Gott hat ihn als Werkzeug benutzt, uns zu schreiben, was wir dann danach für eine Haltung einnehmen sollen, was wir tun sollen, was ist der Wille Gottes. Und hier haben wir jetzt eine ganz einfache Aussage in Vers 27. Ich lese um des Zusammenhangs willen bis 30. Nur führt euer Leben würdig des Evangeliums von Christus, damit ich, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht, in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums und euch in keiner Weise einschüchtern lasst von den Widersachern, was für sie ein Anzeichen des Verderbens, für euch aber der Errettung ist, und zwar von Gott. Denn euch wurde, was Christus betrifft, die Gnade verliehen, nicht nur an ihn zu glauben, sondern auch um seinetwillen zu leiden, so dass ihr denselben Kampf habt, den ihr an mir gesehen habt und jetzt von mir hört. Also er sagt hier was ganz Einfaches. Er sagt, wenn jemand wiedergeboren ist, wenn jemand gläubig ist, wenn jemand gerettet ist, er sagt so, jetzt führe dein Leben, die alte Übersetzung haben das Wort Wandel genommen, das war ja das altdeutsche Wort Wandeln, Neudeutsch, so wie es jetzt Schlachter auch hat, dass man eben entsprechend einen Lebensstil hat. Wie lebt man als Gläubiger? Und er sagt, Gott erwartet, dass wir würdig des Evangeliums von Christus leben. Also so, wie man es vom Gläubigen erwartet. Jetzt ist das natürlich ein riesiges Spektrum. Was ist würdig? Wenn du jetzt 100 Gläubige fragst und 100 Richtungen abfragst, dann wird dir jeder der Spur nach das Gleiche sagen vom Grundsatz. Würdig leben heißt nicht in Sünde leben. Der Unterschied zwischen dem Gläubigen und dem Ungläubigen ist ganz einfach. Der Gläubige ist bekehrt, ist wiedergeboren, gewaschen in Jesu Blut, er ist gerettet und er lebt nicht in der Sünde, sagt die Bibel ganz klar. Sie betont es im Griechischen mit Präsens aktiv. Das bedeutet ganz einfach diese Zeitform dann, wie im Deutschen auch, Dauerzustand. Das heißt, er kann nicht in Sünde leben. Die Bibel sagt klipp und klar, es gibt keinen Menschen, auch keinen Gläubigen, der nicht sündigt. Aber es ist ein Unterschied, ob er sündigt oder man in Sünde lebt. Und das kann ein Wiedergeborener nicht. Das ist auch das Zeichen, ob jemand wiedergeboren ist. Und jetzt sagt die Bibel ganz einfach, ja, ein Gläubiger, der wiedergeboren ist, lebt nicht in der Sünde. Das kann er nicht. Aber jetzt kommen wir zu der Nuance. Was bedeutet es jetzt, würdig zu leben? Du hast dann Kreise, die sagen, würdig zu leben ist, wenn du genau gleich streng die Dinge siehst wie ich. Es gibt wieder andere Kreise, aber alles Gerettete, Wiedergeborene, die sagen, würdig ist, wenn du die Freiheit in Christus nimmst und nicht gesetzlich bist und nicht so eng bist und wirklich vollkommen befreit lebst. Der dritte wird bestimmte Lehrpunkte betonen und sagen, du musst in der Kleidung, du musst im Verhalten, du musst in deinem Lebensstil so sein, wie ich mir es vorstelle, dann bist du würdig. Und jetzt kommt es darauf an, der eine ist mehr linkslastig, der andere mehr rechtslastig. Jetzt was ist das? Wie soll ich denn als Gläubiger leben? Das ist jetzt das Problem bei so einer Bibelstelle, dass man dann eben alle Bibelstellen aufschlagen muss. Alle. Um die gesamte Bandbreite und das Spektrum zu sehen, was Gott meint. Sag mal, es gibt hier Eckpfeiler. Zum Beispiel, die Bibel geht immer davon aus, dass ein Gläubiger ehrlich ist, dass ein Gläubiger treu ist Gott gegenüber, dass ein Gläubiger treu in der Gemeinde gegenüber ist, dass ein Gläubiger bestimmtes Verhaltensmuster hat, unabhängig von der Sünde. Wenn man da schon anfangen muss, dass man sagen muss, ja, Entschuldigung, da man streitet, was darf ich nicht, dann frage ich mich immer, ob die Leute gläubig sind. Sagen wir, gehen wir mal davon aus, dass die Frage der Sünde jetzt nicht das Thema ist, sondern die Frage, wie lebe ich als Gläubiger in dieser Welt? Vom Lebensstil her. Gell? Und dass das nicht einfach ist, werden wir nachher sehen, wenn wir weiter studieren, wenn Gott Gnade gibt. Wir sehen der Philipper 2, da geht zum Beispiel in Philipper 2, Vers 20, geht ein Mann wie der Paulus hin, der Apostel der Heiden, und sagt etwas, das völlig schockierend ist. Das ist die schockierendste Bibelstelle bezüglich der Gläubigen, die ich kenne. Vielleicht mit Ausnahme der Stelle im Korintherbrief. Denn ich habe sonst niemand von gleicher Gesinnung, das steht im Griechischen, deckungsgleicher Seelenhaltung, der so redlich für euer Anliegen sorgen wird. Timotheus ist hier gemeint. Denn sie, die Gläubigen, die Paulus kennt, sein Umfeld, seine Mitarbeiter, ein Lukas, ein Titus, ein Silas, alle, sagt er, denn sie suchen alle, dass ihre nicht das, was Christus Jesu ist. Müssen wir uns vorstellen. Man überliest die Bibelstelle, ohne sich zu überlegen, was heißt das geistlich. Das heißt doch geistlich, Paulus sagt, mein ganzes Umfeld habe ich nur einen, der hundertprozentig so ist, wie Gott es will, Timotheus. Das ist ja brutal, oder? Ist er, und von dem Hintergrund her müssen wir schon gucken, was will jetzt Gott? Und was ist letztendlich geistlich würdiger Wandel? Was bedeutet das? Wisst ihr, wenn du nur die Bibelstelle liest und es die Leute überlässt, dass sie interpretieren, dann darfst du etwas nie vergessen. Ein Gläubiger ist ein Mensch. Und ein Mensch ist ein gefallenes Wesen. Und ein Mensch ist immer das Produkt seiner Vergangenheit. Ich sag's mal vorsichtig. Mich hat einmal ein Mann Prediger gehört. Und ich habe, glaube ich, nicht einmal predigt oder bloß reden. Und der kannte die Richtung, wo ich dann, kurz nachdem ich zum Glauben kam, lange drin war. Und dann sagt er was ganz Einfaches. Nachdem ich schon Jahre weg war, sagt er was ganz Einfaches. Er kann seinen Stallgeruch nicht verleugnen. Wisst ihr, das ist ein Problem. Je nachdem, wo du zum Glauben kommst, je nachdem, wie du geprägt wirst als junger Gläubiger, wirst du geistlich dich aufstellen. Wisst ihr, von daher ist ganz wichtig, was bringe ich einem jungen Gläubiger bei, wenn jemand frisch bekehrt ist? Was zeige ich dem? Das wird das sein, was sein Leben auf eine bestimmte Schiene setzt. Ich sag's mal so, jetzt wirst du zum Beispiel in bestimmten Kreisen, wirst du gerettet, die ganz viel Wert auf bestimmte Regeln, auf bestimmte Dinge legen, zum Beispiel die Männer sitzen links, die Frauen rechts. Ich bin in Kreise gekommen, und das Erste, was man von mir verlangt hat, war, dass ich meinen Ehering abziehe, den ich nicht mehr abziehe inzwischen. Das ist weltlich, das ist Gold, wie kannst du als Gläubiger Gold haben? Zieh den ab! Wisst ihr, da hat es 35 Grad gehabt, ich durfte meine Jacke nicht ausziehen. Das sind so Dinge, wo du sagst, das ist geprägt. Und sie sagen, das ist würdig. Jetzt komme ich in andere Kreise, denen ist das völlig egal, ob ich einen Ehering dran habe, ob ich meine Jacke ausziehe, wenn ich predige. Für die ist wichtig, was ich predige. Wisst ihr, und jetzt kommen wir wieder in dieses Spannungsfeld. Jetzt kommt halt das, ich sage es mal ganz ehrlich, mir ist es egal, was die Leute von mir wollen. Für mich ist wichtig, was will Gott von mir? Was ist würdiger Wandel? Und Römer 8, Vers 1, das die Errettung beschreibt, sagt, so gibt es nun keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind, die nicht gemäß dem Fleisch wandeln oder leben, sondern gemäß dem Geist. Wisst ihr, was ganz einfaches? Die Bibel sagt, das neue Leben nach der Wiedergeburt, nach der Errettung, ist ein Leben im Geist. Ich versuche es mal vereinfacht zu erklären. Der Mensch besteht aus Geist, Seele und Leib. 1. Thessaloniker 5,23. Wiedergeboren ist der Geist. In meinem Geist hat auch der Heilige Geist Wohnung gemacht. Das ist der Teil vom Herz, wo Gott Wohnung macht. Wo der Heilige Geist nicht substanziell vorhanden ist, ist meine Seele. Die Seele ist der Kampfplatz. Da ist auch das Fleisch wirksam. Das heißt zu Deutsch, wenn ich jetzt im Geiste wandle, das heißt, mein Zählebereich durch den Heiligen Geist, der in mir wohnt, kontrollieren lasse, dann wird meine Seele, meinem Körper diese Signale und Funktionen geben, dass ich würdig lebe. Dann habe ich meine Zunge im Griff, dann habe ich meine Gedanken im Griff, dann habe ich meine Gefühle im Griff, dann habe ich mein Leben im Griff. Dann tue ich nicht das, was offensichtlich Sünde nennt. Dann passiert es nicht. Führende Leute im Reich Gottes, links außen, rechts außen, das eine schwärmerisch, die andere ganz strenge, teilweise penible Richtungen, dann stellt sich raus, beide führende Leute haben 10 Jahre im Ehebruch gelebt. Da muss ich sagen, Entschuldigung, da hört der Spaß dann auf. Wenn ich die Bibel ganz ernst nehme, ich nehme sie ganz ernst, können beide nicht wiedergeboren sein. Weil die Bibel glasklar sagt, wer letztendlich wiedergeboren ist, lebt nicht in Sünde, präsensaktiv, da kann er nicht dauernd drin leben. Geht nicht. Ich kann nicht 10 Jahre im Ehebruch leben und dann sagen, ich bin ein Gläubiger. Das können dann die führendsten Leute sein, ist egal. Wisst ihr, die Bibel ist eindeutig, aber sie sagt ganz klar, du lebst nach dem Geist. Das ist der Heilige Geist, der ja laut Hebräer 4, Vers 12 das Wort Gottes benutzt, das ist der Grund für die stille Zeit, um bei mir und bei dir Geist und Seele zu trennen. Wie ein zweischneidiges Schwert fährt das Wort Gottes in mein Herz hinein und trennt Seele und Geist. Wenn ich jetzt nach dem Geist wandle, und in der stillen Zeit zeigt mir der Herr durch den Heiligen Geist, was Fleisch ist und was Geist ist, dann entscheide ich mich ganz einfach, wenn ich ehrlich bin, für das Geistliche und das nennt man Wandel im Geist. Ist ja und so, ist das neue Leben in Christus etwas Dynamisches, nicht Statisches. Wisst ihr, das Problem ist immer die Sturheit des Gläubigen. Man muss einfach Römer 12, 13, 14, vor allem 13, 14 studieren, dann sieht man etwas, dass es Gläubige gibt, bei denen gibt Gott ein inneres Gewissen, auch nach der Wiedergeburt, dass sie auf einer bestimmten Schiene Freiheit haben, andere sind enger. Wisst ihr, es gibt Gläubige, die können Blutwurst essen, es gibt Gläubige, die können keine Blutwurst essen. Wer ist der bessere Gläubige? Gar keiner. Das ist eine reine Frage meines Gewissens. Und da muss man einfach sehen, manche Dinge bei diesem würdigen Wandel, die sind für den einen machbar, für den anderen nicht. Da ist ein gewisser Spielraum, wo ich leben kann. Römer 6, Vers 4 zeigt mir, also immer Überschrift unserer Stelle wandelwürdig. Das ist ein wichtiger Punkt. Römer 6, Vers 4, wie Römer 6 sowieso eine ganz zentrale Rolle spielt. Wir sind also mit ihm begraben worden durch die Taufe in den Tod. Und da ist die Taufe mit dem Heiligen Geist gemeint, nicht die Wassertaufe. Damit gleich wie Christus durch die Herrlichkeit des Vaters aus den Toten auferweckt worden ist, so auch wir in einem neuen Leben wandeln. Und damit sagt die Bibel, durch die Auferstehungskraft Jesu Christi ist bei mir etwas passiert. In dem Moment, wie ich in einem Geist zu einem Leib getauft wurde, in den Leib Christi eingefügt wurde, in dem Moment ist bei mir eine innere Auferweckung geschehen und die bewirkt, dass ich ein neues Leben habe. Wisst ihr, das ist der Unterschied, dass wenn jemand wirklich im Geiste wandelt, mit dem Jesus ein inniges Verhältnis hat, dann brauchst du ihm in manchen Stellen gar nicht sagen, das darfst du nicht, das sollst du tun. Das kommt dann automatisch, weil hier ein gewisser Drang ist oder auch ein gewisses Wehren, dass man bestimmte Dinge gar nicht will. Aber jetzt kommt noch dieses Problem, wir bestehen aus Geist, Seele und Leib, beherrscht mich die Seele, werde ich völlig anders reagieren, als wenn mich der Geist beherrscht. 1. Petrus 2,11 Geliebte, ich ermahne euch als Gäste und Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten, und führt einen guten Wandel unter den Heiden, damit sie da, wo sie euch als Übeltäter verleugnen, doch aufgrund der guten Werke, die sie gesehen haben, Gott preisen am Tag der Untersuchung. Damit sagt er was ganz Einfaches. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu einem ganz zentralen Punkt. Es gibt dann wiederum bei diesem ganzen Thema der Gläubigen, ich bin jetzt 43 Jahre gläubig, ich habe von links außen nach rechts außen leider alles durchlebt. Ich würde schon mal gern ein Röntgenbild meiner Seele sehen, das gibt es ja nicht, aber ob die Narbe bedeckt ist, wahrscheinlich wäre es so. Auf jeden Fall, wenn du das jetzt dir alles anguckst, er sagt hier, ich ermahne euch als Fremdlinge, enthaltet euch der fleischlichen Begierden, die gegen die Seele streiten. Jetzt wirst du natürlich wieder die ganze Bandbreite haben. Letztendlich fleischliche Begierde ist, was streitet gegen die Seele, was streitet nicht gegen die Seele. Und dann siehst du auch, was ist dein Zeugnis nach außen. Sagte mal jemand, der war gar nicht so dumm, jetzt gehe ich einfach hin und nehme einen Brief und schicke ihn ans Postamt, zum Beispiel der Stadt Nürtingen, und schreibe drauf an die wahren Gläubigen in Nürtingen. Mal sehen, wem man den ausliefert. Das wäre interessant. Wer kriegt den? Das ist einfach das Problem. Paulus sagt, wir sind Gäste und Fremdlinge. Und die fleischlichen Begierden, er sagt klipp und klar, das, was Begierde sind von außen, die geht auf die Seele. Jetzt haben wir natürlich das Problem im heutigen Leben. Wir haben Endzeit, seit 1948 sind entscheidende Dinge passiert, 1967 Jerusalem zurückerobert. Damit, laut Bibel, geht die Zeit der Heide zu Ende. Die Gesetzlosigkeit seit ungefähr 10 Jahren explodiert in Deutschland, in Europa, in der ganzen Welt. Das heißt, du hast langsam die antichristlichen Strukturen, du hast jetzt das Ende in Sichtweite und es wird langsam immer gefährlicher. Und damit werden auch die fleischlichen, dämonischen Linien in dieser Welt stärker. Und das heißt, wir werden stärker angegriffen im seelischen Bereich. Es gibt heute Erfechtungen für uns, die haben unsere Väter zur Zeit der Erweckung nicht gehabt. Wisst ihr, die ganzen Medien, die haben wir alle nicht gehabt. Ich habe ein Bild, das habe ich aufgenommen. Mir war schwimmen am Bodensee, das ist für mein Kreuz ideal. Und dann saß da eine Frau mit einem kleinen Kind und ich habe es kaum geglaubt, ich habe es dann aufgenommen. Wer es angucken will, der kann es bei mir sehen. Dieses Kind ist ungefähr, ich bin schlechter Schätzer, aber ich schätze 2 Jahre alt. Dieses Kind hat das Smartphone in der Hand und ich habe mir die Fingerchen angeguckt. Es ist erstaunlich, dass ein Kind mit so kleinen Fingerchen, wie das dieses Smartphone bedient hat. Ich behaupte jetzt einmal, dass ich nicht einmal der Hauch einer Chance gehabt hätte, so mit dem Ding umzugehen wie das Kind. Was glaubt ihr, was mit einem Kind passiert, das in diesem Alter schon so geprägt wird? Das letztendlich als junger Mensch dann in der Schule überall nur noch von den Medien bedient wird. Da entsteht ein völlig anderer Typ Mensch, wie der Mensch, den wir uns vorstellen, der ein Gläubiger ist. Du wirst programmiert. Und dann hast du 2. Timotheus 3, 1 und Folgeverse, wo diese 18 Merkmale, 18 ist 6 plus 6 plus 6, diese 18 Merkmale, wie der Endzeitmensch aussehen wird. Jetzt sagt Paulus eigentlich was ganz Einfaches. Wenn wir jetzt fragen, angesichts dieser dämonischen Bedrohung, auch für uns, für unsere Kinder, für unsere Familie, für das ganze geistliche Leben, was soll ich tun? Wisst ihr, ich verstehe das dann, sagen wir, ich bin ganz, ganz hier offen, ich möchte es nicht verheimlichen. Ich habe schon mit dem Gedanken gespielt, vor ein paar Jahren einmal, ich denke, warum kämpfst du Tag und Nacht? Ich habe 42 Jahre auf einer Bank gearbeitet. Auf einer Bank ist es wie im Krankenhaus. Wenn es um die Gesundheit, ums Geld geht, lassen die Menschen ihre Maske fallen. Dann siehst du, was Sache ist. Ich habe von der ersten Stunde, wo ich zum Glauben kam, auf der Bank einen Kampf gehabt mit meinem Gewissen, was darf ich nicht. Ich habe immer einen Kampf gehabt, auch mit der Bank. Ich mache das nicht, ich tue das nicht, war immer klar. Hat aber immer funktioniert, da hat der Herr große Gnade gegeben. Aber wenn du das jetzt siehst, diesen furchtbaren Kampf, den du hier auf dieser Erde hast mit diesen Dingen, auch beruflich, dann musst du ja fragen, ja, was soll ich jetzt tun? Gell, ich habe dann gedacht, Mensch, wenn du zu einem Amish gehen könntest nach Amerika, da musst du zwar eine Kutsche rumfahren, aber da hast du keine Medien, da hast du überhaupt nichts, da hast du deine Ruhe. Wisst ihr, aber das ist ein Irrtum, weil hinter der Kulisse der Amish ist genau das Gleiche wie hier. Sie haben Geist, Seele, Leib und der Teufel greift sie über die Seele an, ganz anders wie vielleicht uns. Sie werden genauso angegriffen. Das heißt, das Grundproblem ist ganz einfach. Ich muss gucken, dass die fleischliche Begierde, die der Teufel schickt, und die schickt er per Gedanken, die schickt er per Auge. Ihr müsst mal nur bei der Bibel lesen. Ich denke ja, dass ihr auch, sagen wir, für einen Gläubigen ist das normal, dass er vielleicht einmal im Jahr die Bibel durchliest. Wenn ihr jetzt einfach mal die Bibel durchlässt im Jahr, guckt mal einfach hin, Auge. Eva sieht den Baum, es kommt zum Sündenfall. Achan sieht den silbernen Mantel, oder sieht das Silberzeug, den kostbaren Mantel, es kommt zum Sündenfall. David sieht Bathseba, es kommt zum Ehebruch. Du musst nur gucken, sobald der Teufel die Sinne anspricht über die Seele, kommt es in der Regel zur Sünde. Und wenn jetzt die Endzeit so extrem ist, dass die Gesetzlosigkeit laut Matthäus 24, 12 explodiert, ja, was sollen wir tun? Ich behaupte jetzt, dass in jeder Epoche, in jeder Zeit, in jedem Zeitalter die Gläubigen den gleichen Kampf haben, auf unterschiedlichen Ebenen, und dass es immer nur ein Mittel gibt, um dem aus dem Weg zu gehen. Das ist das, was der Paulus sagt. Wie wandle ich jetzt würdig? Galater 5, 16. Wandelt im Geist, steht wieder im Präsens aktiv. Das heißt, Präsens aktiv ist etwas, das ich aktiv tue und das die ganze Zeit dann da ist. Das ist ein Dauerzustand. Also wandelt dauernd im Geist, so werdet ihr die Lust des Fleisches nicht vollbringen. Und da steht jetzt ein Aorist, also andere Zeitform, Vergangenheitszeitform. Das heißt, dann könnt ihr diese Angriffe, auch diese Überreizung der Seele, könnt ihr blockieren. Denn das Fleisch gelüstet gegen den Geist und der Geist gegen das Fleisch und diese widerstreben einander, sodass er nicht tut, was er will. Das heißt zu Deutsch, muss ich die Bibelstelle einfach vergegenwärtigen. Wenn ich keine Entscheidung fälle, als Wiedergeborener, ich habe den Heiligen Geist in mir, ich bin ein Gotteskind, ich habe aber gleichzeitig das Fleisch in mir über die seelischen Ebene. Wenn ich jetzt meine Seele nicht durch den Geist kontrollieren lasse, dann entsteht ein Patt innerlich. Und dieses Patt bewirkt, dass ich innerlich zerrissen werde. Das Fleisch gelüstet gegen den Geist gegen das Fleisch. Und dann passiert etwas, diese Zerrissenheit bewirkt, nicht etwa, dass ich dann unentschieden bin bezüglich der Sünde, sondern die Bibel sagt, dann wirst du genau das tun, was du nicht willst. Und von daher ist die Bibel eindeutig, sie sagt drum, wandelt im Geist, dann passiert es nicht. Galater 5, 25, wenn wir im Geist leben, so lasst uns auch im Geist wandeln. Das ist der entscheidende Punkt. Und das, was Paulus hier meint, ist, wenn man alle Bibelstellen aufschlägt und sie in Ruhe ansieht, ganz einfach, er sagt, wandelt würdig und damit sagt er, wandelt im Geist. Und passiert gar nichts. 1. Thessalonicher 2, 12. Und so erklärt er das, er hat sie ermahnt, er hat sie ermutigt, jeden Einzelnen, sagt er hier klipp und klar, und euch ernstlich bezeugt, dass ihr so wandeln sollt, wie es Gott würdig ist, der euch zu seinem Reich und zu seiner Herrlichkeit beruft. Wisst ihr, jetzt kommen wir zum entscheidenden Punkt. Das Reich Gottes ist unsere Heimat. Das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus ist unsere Lebensgrundlage. Das heißt, ich muss jetzt so leben, wie es hier geschrieben steht. Und da ist die Bibel ganz einfach. Sie sagt, es ist gemäß dem Reich Gottes und seiner Herrlichkeit. Der Herr Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Der Heilige Geist ist der Geist der Wahrheit. Das Wort Gottes ist, Johannes 17, 17, die Wahrheit. Psalm 119, 160, die Summe deines Wortes ist Wahrheit. Das heißt, die Bibel sagt klipp und klar, das ganze Metier, wo der Heilige Geist wirkt, das ganze Metier, wo der Herr Jesus gegenwärtig ist, durch seinen Geist, ist letztendlich Wahrheit. Und ein zentraler Punkt des würdigen Wandels ist, dass ein Gläubiger ehrlich ist. dass ein Gläubiger in der Wahrheit wandelt. Er braucht nicht dumm sein. Wisst ihr, wenn jetzt ein Gläubiger übersensibel ist, ich komme aus der Ecke, dann muss er aufpassen, dass er dann nicht beginnt, bei der Ehrlichkeit Dummheiten zu begehen. Wisst ihr, jetzt habe ich zum Beispiel den Gedanken, jemand für ziemlich dumm gehalten, auch als Gläubiger, und denke, naja, der macht ja alles daneben. Und plötzlich kriege ich schlechtes Gewissen, weil ich so gedacht habe, dann gehe ich zu meinem Jesus, bitte um Vergebung, lass mich reinigen durch Jesu Blut, es ist weg. Aber das Dümmste, was wir tun können, und da reizt dann der Teufel die Gläubigen dazu, dass man hingeht und zu demjenigen sagt, Entschuldigung, ich möchte mich bei dir entschuldigen, ich habe dich für dumm gehalten. Es gibt's. Wisst ihr, und dann denkst du, Wunder, wie heilig du seist und wie du vor Gott in Ordnung seist. In Wirklichkeit begehst du die größte Dummheit und du lieferst dem Teufel jede Angriffsfläche, die er haben will. Wisst ihr, das meine ich nicht mit absolut ehrlich sein. Ehrlich ist vor Gott und Menschen, jetzt sage ich es mal vorsichtig. Jetzt kommst du in eine Versammlung, dann muss es klar sein von der Ehrlichkeit her. Wenn es in Halbstadt steht an der Wand, der Satz, Abhandlung und der Abwandlung vor Apostelgeschichte 2,21, Jesus rettet mich jetzt. Das heißt, du musst den Leuten klipp und klar sagen, wenn sie kommen, du kommst nicht zu uns, dass du einen besseren Lebensstil hast. Du kommst nicht zu uns, wir wollen nicht dir etwas beibringen, dass du jetzt ein bisschen fromm lebst und dass es dir besser geht, dass du den Sinn des Lebens findest. Also Unsinn. Steht dir? Das den Leuten zu sagen als zentraler Punkt ist Unsinn. Es muss klar sein, das ist eine Frage der Wahrheit. Wenn mich jemand fragt, willst du mich bekehren? Sag ich, ja. Ist doch klar. Wenn der Mensch den Herr Jesus nicht findet, fährt er in die Hölle. Und die Errettung bedeutet, von der Hölle gerettet zu werden. Also muss ich dem Menschen auch klipp und klar sagen, wenn du zu uns in die Versammlung kommst, geht es nicht darum, dass du fromme Lieder singst. Wisst ihr, ihr dürft das nicht unterschätzen. Die fromme Lieder. Wir haben ein schönes Lied heute gesungen. Die frommen Lieder wirken auf Ungläubige im seelischen Bereich. Wunderbar, wie Balsam. Es gibt Leute, die kommen in die Versammlung, weil sie die Atmosphäre schätzen, weil sie schätzen, wie man singt. Wenn vielleicht ein Bruder sehr seelsorgerlich und sehr weich redet und es wunderbar ist und es tut ihnen gut. Das ist alles nett. Aber letztendlich geht es darum, es nützt ihnen gar nichts, wenn sie sterben, fahren sie in die Hölle, sie müssen sich bekehren. Und es muss klar sein von der Wahrheit her, dass wir den Leuten sagen, suche Jesum und sein Licht, alles andere hilft dir nicht. Es muss klar sein, es geht um den Herr Jesus als Zentrum, es muss klar sein, du musst dich bekehren. Es muss klar sein, wenn du dich bekehrt hast, dann muss auch klar sein, wo stehen wir als Versammlung. Wisst ihr, bei uns sind ja Leute, ein Teil ist davon gelaufen, die haben mir klipp und klar teilweise gesagt, wir gehen weg, weil du nicht mit diesen Leuten zusammenarbeitest. Ich muss sagen, ist in Ordnung. Dass sie mir praktisch das gesagt haben, du arbeitest ja mit denen nicht zusammen, das ist ein Kompliment, wisst ihr warum? Damit ist glasklar, was wir tun und was wir nicht tun. Kein Wischiwaschi. Die Leute, wo man von mir hat gewollt, dass ich mit ihnen zusammenarbeite, die holen der orthodoxe Priester, die holen die katholische Gemeindeschwester, die holen den katholischen Charismatiker, man hat in der evangelischen Kirche mit Eintritt Remi Demi, also Veranstaltungen, Lobpreisveranstaltungen. Also wenn ich jetzt Remi Demi sage, dann bitte ich das zu entschuldigen, der Ausdruck, aber ich empfinde es so. Da wird die Seele der Menschen angeheizt über bestimmte Dinge. Und das ist nicht geistlich. Wisst ihr, jetzt sage ich klipp und klar, es muss klar sein, für was stehe ich? Das nicht. Wisst ihr, das ist Ehrlichkeit, auch vom Wandel her. Dass wenn man lebt, dass man weiß, für was steht er. Mein alter Chef hat zum Beispiel mal gesagt zum Kunde, mein Kaufmann ist auch schwieriger, hat er gesagt. Aber eines ist klar, er lügt sie nie an. Da hat er recht gehabt. Es muss klar sein, für was wir stehen. Es muss klar sein, wo unsere Grenze ist. Es muss klar sein, was kann man bei uns und was kann man nicht. Es muss klar sein, im persönlichen, privaten Leben und in der Versammlung. Und jetzt kommt er als Nächste. 1. Thessalonicher 4,1 sagt, weiter nun, ihr Brüder, bitten und ermahnen wir euch in dem Herrn Jesus, dass ihr in dem noch mehr zunehmt, was ihr von uns empfangen habt, nämlich wir wandeln und Gott gefallen sollt. Denn ihr wisst, welche Gebote wir euch gegeben haben im Auftrag des Herrn Jesus, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch der Unzucht enthaltet. Wisst ihr, wenn wir zu feige sind, bloß weil wir die gleiche Gesinnung haben wie der Fußballverein oder der Hasenverein, und die haben ja die Parole, wer die Jugend hat, hat die Zukunft. Dass ich meiner Jugend nicht mehr sage, wo es lang geht, wenn ich denen nicht klipp und klar sage, Sexualität vor der Ehe aus, gibt es nicht. Wenn ich das denen nicht klipp und klar sage, dann locke ich sie in die Falle. Wisst ihr, dann bin ich unehrlich. Selbst wenn ich es denke, aber wenn ich es nicht sage. Ich muss die Leute prägen, es muss klar sein, auch biblisch von der Wahrheit her, was ist gewollt. Zum Beispiel 1. Thessalonicher sagt, jeder habe seine eigene Ehefrau, um Unzucht zu vermeiden. Hier steht, Heiligung heißt Unzucht vermeiden. Also musst du den jungen Leuten sagen, flieh die Lüste der Jugend, 2. Timotheus 2. Musst du ihnen klipp und klar sagen, Finger weg. Ja, kann ich das? Ja, du hast das vollkommene Opfer, du bist mit Christus gekreuzigt, du hast den Heiligen Geist, du hast den Geist des Glaubens, du kannst es, wenn du die richtige Haltung einnimmst. Ist er? Es muss klar sein. Es muss auch klar sein, wenn wir eine Beerdigung machen. Du kannst ja nicht immer nur eine Beerdigung machen von Gläubigen, sondern manchmal auch von Ungläubigen. Die Verwandten sind alle aus der Kirche ausgetreten, bitte beerdige. Ja, was willst du machen? Wisst ihr, dann musst du auch dort die Wahrheit sagen. Du kannst jetzt nicht hingehen und sagen, oh ja, und unser Bruder und ähnlich. Wenn ich so eine Beerdigung mache, dann mache ich was ganz einfaches. Ich sage von dem seinem Glaubensstand gar nichts. Ich mache das ganz eiskalt. Ich sage, er ist geboren, hier so ging die Krankheit, dann ist er verstorben. Und dann rede ich die Trauerversammlung an. Ich sage immer drei Dinge. Je nachdem, unterschiedliches Couleur. Aber immer drei Sachen. Ich sage erstens, wenn jemand stirbt, hat das Leute, die traurig sind. Wenn ihr traurig seid und nicht wisst, wohin mit eurer Traurigkeit, geht zum Herrn Jesus. Er sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Das Zweite, was ich ihnen sage, wenn ihr ein schlechtes Gewissen habt, weil jetzt könnt ihr dem oder der gegenüber, die im Sarg liegt, nichts mehr gut machen. Ihr habt keine Chance. Es ist vorbei. Dann geht zum Herrn Jesus, er vergibt auch die Sünde, auch das, was ihr an denen zu kurz gekommen seid oder was euch versündigt habt. Und das Dritte, was ich ihnen sage, es kommt die Stunde, da liegt nicht der heutige Tote im Sarg, sondern ihr. Und da muss klar sein, nur durch den Herrn Jesus könnt ihr gerettet werden. Das ist die Wahrheit. Ich habe es schon erlebt, ich musste mal vor einem unserer Mitältesten, musste ich der Vater beerdigen. Und dann kam der Schwiegervater, der Gegenschwiegervater praktisch, kam am Schluss und wir wussten, dass er ein ganz kritischer Mann ist. Da kam dann am Schluss, ich dann, war gespannt, was er sagt, dann kam er zu mir und sagt, ganz einfach, Sie haben recht. Und er denkt, sieh da, wenn du die Wahrheit sagst, die Leute merken das. Die merken das auch, ob du sie einseifst. Wisst ihr, und das ist nicht besonders fromm, wenn man süßlich und überfreundlich und heuchlerisch ist. Das ist nicht fromm. Das kommt aus der untersten Hölle. Wisst ihr, der Teufel ist der Vater der Lüge. Und das ist ein ganz zentraler Punkt vom Wandel, Wahrheit. Wenn man jetzt die ganze Bibel durchnimmt, ich kann natürlich jetzt nicht jeden einzelnen Aspekt heute Abend anreden. Zum Beispiel 2. Thessalonicher 3, das ist eine ganz andere Seite. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Wisst ihr, da gibt es dann wieder Dinge, wo man sagen muss, du musst ordentlich leben in dieser Welt. Wie soll dich jemand ernst nehmen von dieser Welt, wenn er sieht, dass du hier ein Faulenzer bist, auf Deutsch gesagt. Dass du deinen Mann nicht stehst im Alltag. Wisst ihr, ich habe Leute gehabt, die haben mir in der Gemeinde Zirkus gemacht, wirklich Zirkus. Aber es war interessant. Das waren genau die gleichen Leute, die sich in der Firma nicht halten konnten. Sie konnten sich in der Firma nicht unterordnen. Also konnte sich auch in der Gemeinde nicht unterordnen. Das ist ein Grundsatz. Am Arbeitsleben siehst du ganz viel vom Gläubigen. Zu mir kann man einen Stift, einen Azubi, würde mir heute sagen, und sagt am Schluss, wir waren nur noch mir zwei allein, kann man zu mir an den Schreibtisch und sagt, darf ich Sie etwas fragen? Da sage ich, ja. Was haben Sie für einen Glauben? Das heißt, der Gläubige muss so sein, dass der andere merkt, das ist ein Unterschied. Und er muss hier, ich sage es mal so, auch vom, jetzt kann man sagen, jetzt setzt du die Gläubigen unter Druck, mag sein, aber ich erwarte eigentlich immer, dass der Gläubige der Niveaumäßigste ist von einer Bank. Man hat einmal ein Hausmädchen gefragt, habe ich öfters erzählt, und es ist für mich immer nur das beste Beispiel, das es gibt. Man hat zu ihr gesagt, wie merkst du praktisch, also hier, Philipper 1, 27, wie merkst du praktisch, dass du bekehrt bist? Dann sagt sie, es ist ganz einfach. Sie sagt, bevor ich bekehrt war, habe ich den Dreck genommen, habe den Fußabtretter, den Schuhabputzer genommen und habe den Dreck drunter gekehrt und habe ihn draufgelegt. Sagt, seit ich bekehrt bin, hebe ich den Schuhabputzer an und kehrt den Dreck raus. Sagt, das ist ganz einfach. Das heißt, du lebst so, wie wenn du immer allein vor Gott stehst, wenn dich keiner sieht. Aber wenn dich gar keiner sieht, bist du trotzdem sauber. Wenn dich gar keiner sieht, bist du trotzdem ehrlich. Wisst ihr, weil der Heilige Geist dein Gewissen straft und du kannst nicht anders. Du wandelst im Geist. Wisst ihr, das äußert sich auf tausend Dinge. Zum Beispiel 1. Petrus 1, 13. Das sind jetzt so Eckpfeilerchen, kleine Eckpfeiler, die eine Rolle spielen im Leben eines Gläubigen, der wirklich im Herrn dient. Da sagt die Bibel, darum umgürtet die Lenden eure Gesinnung, seid nüchtern und setzt eure Hoffnung ganz auf die Gnade, die euch zuteil wird in der Offenbarung Jesu Christi. Da gehört es auch dazu, dass man als Gläubiger den Leuten klar bezeugt, ich bin nicht besser wie ihr. Mich haben die Leute schon gefragt, bist du besser wie wir? Sag, nö, vielleicht schlechter. Sondern ich habe es als Gnadegeschenk bekommen. Der Jesus hat es für mich bezahlt. Und ich als Bedürftiger habe es geschenkt bekommen, die Erlösung. Und jetzt sagt er in 14, als gehorsame Kinder passt euch nicht den Begierden an, denen ihr früher in eurer Unwissenheit dientet. Er sagt jetzt klipp und klar, das ist ein Gnadegeschenk, dieses vollkommene Opfer. Da ist 1. Korinther 12, 18, mein Platz am Leib Christi drin, laut Römer 12, 3, das Maß meines Glaubens. Laut 1. Petrus 4, Vers 10, meine persönliche Gnadegabe. Laut 2. Korinther 10, 13, mein Arbeitsfeld. Da ist alles drin. Laut Epheser 2, 10, alle Werke, die ich tun soll, solange ich lebe, ist alles drin. Und jetzt muss man das ganz nüchtern sachlich sehen. Hier haben wir dann einen Punkt, der ist so, jetzt habe ich alles, was ich brauche. Das heißt, ich habe den Geist des Glaubens, 2. Korinther 4, 13. Ich muss jetzt nur gehorsam sein. Ich muss nur innerlich, wenn ich stille Zeit mache und der Heilige Geist, Hebräer 4, 12 bei mir macht, Geist und Seele trennt, muss ich nur gehorsam sein. Und Gehorsam ist ein ganz zentraler Punkt dieses würdigen Wandels, dass ich gehorsam bin. Dem muss ich gehorsam sein. Dem Herrn, nicht den Menschen. Wisst ihr, wenn die Bibel etwas Sünde nennt, dann ist es Sünde. Wisst ihr, wenn man heute sagt, naja, das war damals zur Zeit der Korinther, heute ist das keine Sünde mehr, ist immer noch Sünde. Wenn ihr wissen wollt, was Sünde ist, lest Römer 1 ab Vers 18. Lest 1. Korinther 6 ab Vers 9, lest Galater 5 ab Vers 19, da habt ihr die drei großen Sündekataloge. Im Epheser kommen auch nochmal Sündekataloge. Ihr habt die ganze Kataloge im Endeffekt und das, was Gott hier sagt, das ist Sünde und Sünde trennt von Gott. Da kann man nicht drüber diskutieren. Wie so eine Bibel sagt klipp und klar, also eine der großen Falle ist zum Beispiel Feigheit. Und sie sagt hier weiter, man solle nicht nur gehorsam sein gegen die Begierde, sondern er sagt, wir sollen heilig sein im ganzen Wandel. Wisst ihr, es muss klar sein. Ich muss wahrhaftig sein. Ich muss ehrlich sein. Ich muss letztendlich ordentlich sein in dieser Welt. Ich muss einen Unterschied sehen zwischen mir und einem Ungläubigen. Es muss klar sein, ich muss zuverlässig sein, ich muss treu sein. Das alles ist eine normale Reaktionsvariante eines Gläubigen. Und ich muss in gewisser Weise heilig sein. Es muss klar sein, ich gehöre Gott. Jetzt hat natürlich jeder einen anderen Charakter. Das möchte ich ja gar nicht verleugnen. Jeder hat einen anderen Charakter. Meine Frau und ich haben schon oft überlegt, was wäre oder... Wenn wir schon diskutiert haben, wenn wir nicht gläubig geworden wären, was wäre dann wohl gewesen? Weißt du, ich bin Mensch. Ich bin auf die eine Art hochsensibel und ganz empfindlich und ganz lieb und ganz nett. Glaubt ihr gar nicht. Parallel dazu bin ich wie ein Tier vom Charakter her. wie ein milder Mensch nebenher. Ich habe die zwei Herzen in der Brust. Wisst ihr, und je nachdem, wo der Teufel dich dann packt, wirst du entweder so sensibel, dass du letztendlich zerbrichst deine eigene psychische Unzulänglichkeit, in Zwängen kaputt gehst, bis du letztendlich vielleicht dich selber umbringst und kaputt bist, oder du wirst zur Bestie. Eins von beiden wirst du. Es ist so. Natürlich je nach Grad unterschiedlich. Aber das ist halt das Problem, das wir hier haben. Die Bibel sagt ganz einfach, du sollst heilig sein, du sollst letztendlich Gott dienen und du sollst diese Dinge einfach nehmen. Und dann sagt er in 1. Petrus 3, Vers 16, wenn ich sage nehme, die ganze volle Erlösung, dass ich das einfach abstellen kann, dann sagt er, und bewahrt ein gutes Gewissen. Und dann redet er vom guten Wandel in Christus. Wisst ihr, das Gewissen spielt eine riesige Rolle. Paulus sagt in Apostelgeschichte 23,1, dass er sein ganzes Leben so geführt hat, dass er letztendlich dafür gesorgt hat, dass er ein gutes Gewissen vor Gott hat. Immer zuerst vor Gott und dann vor Menschen. Aber Römer 9,1 sagt halt auch, dass das Gewissen nur im Heiligen Geist richtig wirkt. Der Teufel geht zum Beispiel bei Leuten, die nicht im Heiligen Geist wandeln, hin und verklagt ihr Gewissen. Wer das sehr will, wie das geht, der lese Sacharja 3, das ganze Kapitel. Da wird es eingehend beschrieben, wie der Teufel die Gläubigen verklagt, wie der Jesus sie verteidigt. Wisst ihr, und das Gewissen muss im Heiligen Geist wirken. Und zum guten Wandel gehört, dass ich so reagiere, wie mir der Herr durch den Heiligen Geist in meinem Gewissen sagt und nicht nach meinem Charakter. Ich bin zum Beispiel ein Perfektionist. Das heißt, wenn ich mein Gewissen nach meinem Perfektionismus wirken lassen würde, dann wäre ich ganz streng und steril. Sobald ich es aber im Heiligen Geist wirken lasse, bricht dieser Perfektionismus zusammen und dann wirst du, ich sage es mal so wie Gott es will. Wenn man das nicht tut, geht man zugrunde. Ich hatte schon Dinge, wo ich auf der Bank etwas gesehen habe, mein Verstand, der in dem Moment vom Teufel manipuliert war, wusste ich nur nicht, hat mir klipp und klar gesagt, Betrug, Kollege. Kollege war Chef. Dein Chef betrügt. Ehrlicher Mensch, ich gehe nach Stuttgart, Hauptstelle, und zeig dich an. Nachdem ich dich verwarnt habe. Problem war einfach. Am anderen Tag, also am selben Tag, hätte ich eigentlich ihn, meinen Chef, verwarnt wegen dem. Dann hat mir ein Bruder ein weiser Rat gegeben. Er sagte, schlafe immer eine Nacht drüber, bevor du irgendetwas tust. Und das war das Beste, was er mir je gesagt hat. Ich bin dann hingegangen, habe eine Nacht drüber geschlafen, habe drüber gebetet und am Morgen bin ich ins Geschäft gekommen und hat sich herausgestellt, dass ich getäuscht worden bin, er hat nicht betrogen. Wisst ihr, wäre ich jetzt nach meinem Gewissen gegangen, gleich am Anfang, dann hätte ich meinen Chef zu Unrecht beschuldigt und wo ich dann gelandet wäre, weiß ich nicht. Wisst ihr, von daher gibt uns Gott einen gewissen Schutz, einfach einen Schutz. Und dann erwartet er, dass wir zum Beispiel ganz saubere Leute sind. Zum Beispiel Kolosser 3,9 sagt, meidet die Lüge, das heißt, lügt einander nicht an. Ja, gibt es das in gläubigen Kreisen, dass man einander anlügt? Wenn ich euch nur erzählen würde, was ich Lüge gesehen habe in gläubigen Kreisen, kaum fassbar. Wenn ich anders strukturiert bin, ich neige zu dem eigentlich nicht. Kannst du dir das nicht vorstellen, aber ist ein Problem. Und Lüge muss nicht immer bösartig sein. Wisst ihr, Lüge hat eine Wurzel, und das muss euch klar sein, da gibt es eine Falle, und die ist furchtbar. Die Bibel sagt, draußen sind die Feiglinge. Viele Lüge ist Feigheit. Man ist einfach zu feig, die Wahrheit zu sagen. Man ist zu feig, die Konsequenzen zu tragen. Und dann lügt man. Und damit öffnen wir dem Teufel die Tür. Und darum habe ich am Anfang begonnen mit der Wahrheit. Wisst ihr, es ist immer ganz wichtig, der Lüge aus dem Weg zu gehen, dem Teufel aus dem Weg zu gehen. Es muss klar sein, für was ich stehe, was ich tue, was ich nicht mache. Klare Fronten. Wenn man da drin lebt, das hilft auch. Wisst ihr, wenn du zum Beispiel deinem Kollegen klipp und klar sagst, das und das mache ich nicht, und du kommst schon mal in Versuchung, dass du weich werden würdest, dann ist das sogar manchmal ein Schutz, dass dir klar ist, jetzt wissen alle, dass du es nicht machst und jetzt würdest du es plötzlich tun, dann meistens machst du es auch nicht. Wisst ihr, es ist einfach klar, wenn man hier sich so aufstellt, dass man vor Gott und Menschen wirklich wie im Lichte dasteht und transparent ist. Und Philipper 2,14, Da sagt er zum Beispiel, tut alles ohne Murren und Bedenken oder Zweifel. Weißt du, und das ist natürlich eine Seuche der Gläubigen, dass sie manchmal, obwohl sie noch so fromm sind, dass sie einfach unzufrieden sind, dann beginnen sie zu murren. Ja, und oft Gott gegenüber, echter Hader, da ist man zu feig, dann murrt man so unterschwellig. Und dann wird man unzufrieden mit den anderen Gläubigen, dann wird man unzufrieden mit sich, unzufrieden mit Gott. Und Unzufriedenheit heißt ja letztendlich immer, Gott hat bei der Erlösung einen Fehler gemacht. Ist euch das klar? Wenn ich unzufrieden bin, sage ich, Gott hat einen Fehler gemacht. Wenn das stimmt, was die Bibel sagt. Ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Epheser 1, Vers 3. Wo ist ein Problem? Ich und du, wir haben jeden Segen. Wo ist ein Problem? Kolosser 2, 9 und 10. In ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht. In ihm. Entschuldigung, was fehlt dann? Wie kann ich denn unzufrieden sein? Er ist der gute Hirte. Kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Wisst ihr, ist ja alles da, durch das vollkommene Opfer. In der Bibel steht's, bloß die Gläubigen glauben es nicht. Es ist ja alles da. Jetzt müsste ich eigentlich nur laut 2. Korinther 5, 7 im Glauben wandeln und wirklich das im Glauben annehmen, dass es so ist. Dann darf das keine Unzufriedenheit geben, keinen Hader, kein Neid, kein Eifersucht, gar nichts. Und dass ich das kann, darum bin ich mit Christus gekreuzigt, darum habe ich ein vollkommenes Opfer, mein alter Mensch ist im Tod. Sobald ich das im Glauben annehme, wirkt es, kann ich es ausschalten. Aber das Grundproblem ist, man lebt dann lieber in einem frommen Umfeld, wo man eine fromme Richtung aufbaut, einen frommen Stil, als dass man ehrlich ist und sagt, ich habe hier auch zu kämpfen. Und ganz ehrlich sagt, ich habe nicht die Fähigkeit, mich gegen das zu wehren, außer durch den Herrn Jesus, durch sein vollkommenes Opfer. Das ist mein Ganzes, so schaffe ich nichts. Was glaubt ihr, was Menschen zu Fall kommen, weil die Leute, die ihre Vorbilder sind, ihnen etwas vorheuchelt, statt ehrlich zu sein? Und von daher ist für mich die Ehrlichkeit der entscheidende Punkt. Galater 6, 14. Von mir sei es fern, mich zu rühmen, als nur des Kreuzes unseres Herrn Jesus Christus, durch das mir die Welt gekreuzigt ist und ich der Welt. Das ist ein ganz zentraler Punkt, das muss man einfach mal sagen. Es geht bis 16. Ich bin der Welt gekreuzigt. Wenn ich jetzt zum Beispiel Begierde empfinde, wo ich genau weiß, ist falsch, und ich gehe im Glauben zu meinem Jesus und nehme an, dass ich mit Christus gekreuzigt bin, dass ich tot bin für das Zeugs, dann hört es sofort auf. Sobald ich das ehrlich mache, hört es auf. Das ist Fakt. Sobald ich im Glauben es annehme, hört es auf. Und letztendlich ist das Alte zwar immer da, aber ich kann es ausschalten. Und darum sagt Paulus im Epheser 4, 22, dass ihr, was den früheren Wandel betrifft, den alten Menschen, und da steht jetzt etwas, und das ist hochinteressant, da steht eine Zeitform, die gibt es im Deutschen gar nicht, den alten Menschen abgelegt habt. Das ist ein aorisch 2 Medium. Und aorisch 2 ist nach meinem Verständnis eine Radikalform, das heißt ein Bruch. Er sagt hier praktisch, wenn es um den Wandel geht, musst du den alten Menschen gebrochen haben, du musst ihn abgelegt haben, du musst radikal dich entschieden haben, das nicht mehr zu wollen. Und dann steht es im Medium. Und Medium heißt im Griechischen immer im eigenen Interesse. Aktiv ist immer, dass ich es tue, passiv, es tut mir ein Dritter, und Medium heißt im eigenen Interesse. Das heißt, die Bibel sagt ganz einfach, du musst jetzt einfach eine radikale Entscheidung treffen, dass du das nicht willst. Wenn du das nicht willst, dann wirst du auch im Geist erneuert. Nächster Vers. Und dann kannst du den neuen Menschen anziehen. Das ist jetzt wieder interessant. Da steht nicht aorisch 2. Manche Bibellehrer leugnen, dass aorisch 1 und 2 zwei Bedeutungen haben. Ich habe es nur untersucht vom Schrift her. Ich bin überzeugt, dass so ist, aber jeder sei seiner Meinung gewiss. Aber hier steht beim Anziehen des neuen Menschen aorisch 1. Und aorisch 1 ist nicht das Radikale, der Bruch, sondern aorisch 1 bedeutet in der Vergangenheit begonnen und ich treibe es weiter fort. Das heißt, ich breche mit dem Alter einmal, aber das Anziehen des neuen Menschen ist ein Dauerzustand. Ich kann aus der Haltung gar nicht raus. Ich muss dauernd immer wieder die Korrektur haben, immer mich dauernd justieren, mich ausrichten. Und wenn ihr dann sehen wollt, wie das in der Praxis geht, Jakobus 3, 13, Jakobus ist ja anders wie der Paulus, er erklärt die Dinge nicht, er sagt sie einfach. Paulus erklärt sie, er sagt sie. Er sagt, wer ist weise und verständig unter euch, der zeige durch einen guten Wandel seine Werke in Sanftmütigkeit, die aus der Weisheit kommen. Wenn ihr aber bitteren Neid und Selbstsucht in euren Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Das ist nicht die Weisheit, die von oben kommt, sondern eine irdische, seelische, dämonische. Macht ihr etwas? Man denkt irdisch, menschlich, man öffnet die Seele und gibt damit die Finsternismächte die Möglichkeit, mich zu manipulieren. Denn wo Neid und Selbstsucht ist, da ist Unordnung und jede böse Tat. Die Weisheit von oben, das, was da Jesus gibt, aber ist erstens rein, so dann friedfertig, gütig, sie lässt sich etwas sagen, sie ist voll Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch und frei von Heuchelei. Die Frucht der Gerechtigkeit wird in Frieden denen gesät, die Frieden stiften. Das ist ganz einfach. Vers 14 bis 16 ist Wandel im Fleisch, Vers 17 bis 18 ist Wandel im Geist. Und typisch Wandel im Fleisch, 14, lüge nicht, das heißt Ehrlichkeit Gott gegenüber. Ganz gerne habe ich ja das vollkommene Opfer. Epheser 2, Vers 10, alle Werke, die ich tun soll, sind fertig, sind in dem vollkommenen Opfer drin, die sind in meinem Herzen drin. Wenn ich jetzt im Geiste wandle, werde ich die Werke tun. Da geht auch der Druck weg, die Gesetzlichkeit. Ich werde automatisch, wenn ich im Geiste wandle, diese Dinge tun. Und dann 1. Johannes 1, 7 bis 9. Wenn wir im Lichte wandeln, wie er im Licht ist, haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu Christi reinigt uns von aller Sünde. Wisst ihr, was bedeutet, wenn man das durchdenkt? Da steht es nicht, dass ich eine Sünde begangen habe, die ich bekennen muss. Das steht in Vers 9 am Schluss. Die Bibel sagt, bevor sogar Sünde in mein Bewusstsein kommt, reinigt mich das Blut, wenn ich nämlich im Lichte wandle, also ehrlich vor Gott bin, die ganze Zeit. Das heißt, wir sind so sünderverdorbt, dass das Blut Jesu uns die ganze Zeit reinigen muss. Das tut es auch. Und in dem Moment, sagt die Bibel, entsteht zwei Dinge. Ich bin rein und zweitens, es entsteht Gemeinschaft, wenn man 1. Johannes 1 ganz liest, Kapitel, Gemeinschaft mit Gott und den Menschen. Das heißt, Gemeinschaft ist nicht der Frage, wie oft wir zusammensitzen oder ob wir uns sympathisch sind, sondern sie entsteht, wenn zwei Menschen gewaschen werden in Jesu Blut, dann entsteht diese Gemeinschaft. Und jetzt kommen wir zu einem ganz kitzligen Kapitel. Vielleicht das größte Drama der weiblichen Natur. 1. Petrus 3, von 1 bis 7. Ich lese mal eins. Gleicherweise sollen auch die Frauen sich ihren eigenen Männern unterordnen, damit, wenn auch etliche sich weigern, dem Wort zu glauben, sie durch den Wandel der Frau ohne Wort gewonnen werden, wenn sie euren in Furcht keuschen Wandel ansehen. Euer Schmuck. Wisst ihr, das ist ein Drama. Kein Bibelübersetzer hatte den Mut hierzu. Ich muss mir ja selber der Nase packen, bei Schlachter. Aber bei Revision. Schmuck ist ein Wort, das letztendlich als Grundlage Kosmos hat. Kosmos heißt Welt. Heißt Schmuck und Welt. Da hättest du jetzt genauso gut in Fußnote schreiben können, euer Schmuck, Fußnote wenigstens, oder eure Welt. Also damit sagt er, eure Welt soll nicht das Äußerliche sein, Haarflechte, Kleider, Gold, Geschmeide, sondern innere, verborgene Mensch. Und da steht jetzt was ganz Klares. Und das möchte ich hier öffentlich sagen. Ich muss das noch viel deutlicher sagen, öffentlich. Wenn jemand einen ungläubigen Mann hat, wir haben schon Trennungen in der Gemeinde bekommen wegen diesem Problem, dann geht die Frau hin und macht Folgendes. Sie lasse dann den Mann Mann sein, sie akzeptiert wohl, dass er jetzt nicht mitgeht und dann versuchen sie Ersatzbefriedigung aufzurichten. Sie geht einfach hin und geht dann in die Gemeinde rein und engagiert sich ohne Ende. Und das sind dann die Frauen, die am engagiertesten sind. Und zu Hause sitzen die Männer und die kümmern sie sich nicht. Das ist Sünde. Und die Frauen, mit denen hast du Ärger in der Gemeinde, sage ich mal ganz klar. Das sind dann immer die Frauen, wo du aufpassen musst, dass sich auch unterordnet. Die oft, bevor ein Mann was sagen kann, die bringen den Mund dann nicht zu. Das ist ein Riesenproblem. Wisst ihr, Wandel einer Frau mit einem ungläubigen Ehemann, ihr Leben zu führen, ist zuerst, dass sich um den Mann kümmert. Und wenn das vor Gott her sauber ist und ausgereift ist, dann darf sie sich in der Gemeinde engagieren, aber nicht umdreht. Nicht als Ersatz für letztendlich die gescheiterte Ehe, wo man kämpft um den anderen, dass man dann einfach eine Gemeindearbeit aufmacht. Und Paulus sagt dann im Timotheus, 1. Timotheus 4, 12 bis 16, sei ein Vorbild den Gläubigen. Und dann listet er auf und sagt, und hier haben wir dann wieder die ganze Palette, was Gott will. Und er ist so, wie soll ich sagen, so wunderbar, er zeigt es einfach so, dass es ein Kind versteht. Niemand verachtet dich wegen deiner Jugend. Fängt schon an als junger Gläubiger. Sonst sei den Gläubigen ein Vorbild. Im Wort, im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glaube, in der Keuschheit. Hier steht in der Regel das Wort für Reinheit durch Selbstbeherrschung. Das ist ein entscheidender Punkt. Und dann sagt der Vers 16, habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre, dann wirst du auch andere retten. Das heißt, ich muss dafür gucken, dass ich zuerst vor Gott in Ordnung bin und dann als Vorbild lebe. Wisst ihr, wenn ich einmal wissen will, wie ein Gläubiger so ist, muss ich nur seine Bibel angucken. Nicht, wenn er sie frisch gekauft hat, wenn er sie mal 10 Jahre benutzt hat. Ich bin gegen Eselsohren, möchte ich ganz klar sagen. Ganz, ganz entschieden. Ich hasse Eselsohren. Es gibt nichts, was ich so hasse wie Eselsohren bei der Bibel oder bei einem Gesangbuch. Aber wenn du, egal ob du unterstreichst oder nicht unterstreichst, wenn du die Bibel wirklich liest und hast sie 10 Jahre benutzt, dann siehst du die Abnutzung. Wisst ihr, das ist ein zentraler Punkt. Ich muss auch Vorbild sein im Wort. Man muss wissen, dass ich die Bibel lese, dass ich die Bibel kenne. Wisst ihr, und ich kann dann, wenn ich ein Vorbild bin und wirklich würdig wandle, da kann ich nicht zu jemandem sagen, ich meine, ich glaube, ich denke. Da muss ich sagen, Entschuldigung, die Heilige Schrift sagt aus. Nicht ich meine, ich glaube, ich denke, sondern die Bibel sagt. Das ist nämlich der große Unterschied. Und dann sagt Paulus in 2. Korinther 10, 3, dass der Kampf innerlich geistlich geführt werden muss. Wir haben innerlich Anfechtungen und Kämpfe. Ich nenne es die Schallplatte, wo der Teufel letztendlich mit Gedanken uns verrückt macht. Und Paulus sagt, du musst diese Gedankenfestungen zerstören. 2. Korinther 10, 3 und Folgeverse. Du musst sie zerstören. Das heißt, ich muss auch meine Gedanken und das Wort Gottes unterwerfen. Ist er nicht, jeder Gedanke ist von Gott, nicht jeder Gedanke ist vom Teufel und nicht jeder Gedanke ist von mir. Und ich kann das oft nicht unterscheiden. Wie kann ich jetzt unterscheiden, ob ein Gedanke von mir, vom Teufel oder von Gott ist? Ganz einfach, vom Wort Gottes. Wiederum, das Wort Gottes, ehrlich, gelesen, der Heilige Geist wirkt, ich bin offen Gott gegenüber durch den Herr Jesus, dann zeigt er mir, was Sache ist und was nicht Sache ist. Und dann sagt die Bibel in 2. Petrus 1, Vers 3, die göttliche Kraft hat uns alles gegeben, um zum Leben und zum Sterben und zu wandeln, eigentlich alles zu tun. Sterben habe ich jetzt zugefügt, das gehört dazu. Weil irgendwann stirbt jeder von uns, wisst ihr. Es geht so schnell. Ich hatte mal einen Kunde, der war gar nicht so dumm. Der hat zu mir gesagt, Kaufmann, wie alt bist du? Ich glaube, ich war 42. Oder 38, ist ja egal. Er zieht einen Meterstab raus, war ein Handwerker, klappt ihn auf und sagt, die durchschnittliche Lebenserwartung eines Mannes ist 75. Sagt er, Hälfte vorbei. War super. Er hat gesagt, die Hälfte deines Lebens ist vorbei. So ist es. Irgendwann ist es vorbei. Und jetzt kommt das Entscheidende. Er sagt, du hast alles, um zu leben. Du brauchst auch nicht nachtrauen, was du versäumt hast. Du hast alles bekommen, um zu leben, um letztendlich würdig zu wandeln. 1. Johannes 2, 6 sagt, du musst so wandeln. Und 3. Johannes 4 sagt auch wieder das Gleiche. In der Wahrheit, das ist immer das Gleiche. Wenn du so ehrlich vor Gott bist, dann ist ein Unterschied zwischen dem, der Gott dient, und der, dem nicht dient. Judas Brief ist ein Brief, der ganz schön hart ist. Er sagt, Judas 16, es gibt Menschen, die sind unzufrieden mit ihm, mit ihrem Geschick hadern und dabei nach ihren Lüsten wandeln. Dann sagt er, sie sind Schmeichler. Und er sagt, gerade in der letzten Zeit werden Spötter auftreten mit gottlosen Lüsten. Sie werden Trennungen anrichten, natürliche Menschen, das steht im Griechischen, seelische Menschen, die den Geist nicht haben. Und dann sagt er in Vers 20, ihr Geliebte, erbaut euch auf eurem allerheiligsten Glauben und betet im Heiligen Geist. Das heißt, ich muss letztendlich nur wie ein kleines Kind glauben, was die Bibel sagt. Zum Jesus kommen, durch Jesu Blut kann ich ins innerste Heiligtum, Hebräer 10, 19. Und dann fange ich ganz einfach an, ehrlich vor Gott, ehrlich vor Menschen, so wie es der Herr mir zeigt, mit meinem Charakter, mit meiner Vergangenheit, das auszuleben, was Gott mir zeigt, und dann werde ich würdig wandeln. Offenbarung, die Sendschreibe 3 und 4 sagt klipp und klar, du musst deine Kleider reinigen lassen, du musst hören, was der Geist der Gemeinde sagt. Offenbarung 14, 4, du musst dem Lamme folgen, wohin es geht. Und 2. Timotheus 2, 19 sagt, du musst dich absondern.
Es ist ganz einfach. Wenn du etwas erkennst, wenn du im Heiligen Geist wandelst, das nicht in Ordnung ist, dann sonderst du dich ab. Sollst du gehst weg davon. Ein Beispiel, das hört sich vielleicht jetzt dumm an.
Ich bin kein Held. Ich habe immer furchtbare Kämpfe gehabt und ich bin auch kein Held. Ich neige schon zur Feigheit. Mein Chef gibt mir, als ganz junger Angestellter, gibt er mir ein Kartenspiel. Gibt das dem Kunde XY als Werbegeschenk. Ich habe sofort ein schlechtes Gewissen bekommen, aber ich wusste ja nicht, war noch unerfahren. Ich habe früher immer leidenschaftlich gebadet. Ich habe das immer mit ätherischen Ölen gemacht und habe immer Bücher dabei gelesen. Das habe ich so lange gemacht, bis mir mal ein wertvolles Buch reingefallen ist. Und wenn dir mal ein Buch in eine Badewanne gefallen ist mit ätherischen Ölen, dann liest du keine Bücher mehr in der Badewanne, weil das ist nicht mehr zu retten. Auf jeden Fall, ich habe das Buch gelesen, es war ein Buch übers Gebet. Jetzt nochmal, Hintergrund. Spielkarte und mir Kunde geben. Ich habe zum Herrn geschrien, was soll ich tun? Dann passiert Folgendes. In dem Buch ist eine Passage drin, ein Mann ist im Gefängnis, seine Mutter kommt, bringt ihrem Sohn eine Bibel. Er zerreißt die Bibel vor ihren Augen. Sagt zu ihr, Mama, hättest du mir als junger Mann die Bibel gegeben, statt mir das Kartenspiel beizubringen, wäre ich nicht im Gefängnis gelandet. Mir musstest du nicht mehr sagen, was ich am nächsten Tag zu tun habe. Bin dann zu meinem Chef gesagt, geht nicht, nix Kartenspiel. Mir war partout, von daher war es nicht so schwierig. Dann durfte ich anders Werbegeschenk geben. Wisst ihr, das sind die Kleinigkeiten. Im Lichte wandeln, im Geiste wandeln, würdig wandeln, hat mit dem zu tun, dass ich vom Angesicht Jesu stehe. Dass ich durch Jesu Blut ins innerste Heiligtum gehe, wirklich offen bin, aber im Bibellesen, Herr, was willst du, dass ich tun soll? Dass ich offen bin. Und dann zeigt er mir in jeder Situation, was ich tun soll. Wenn ich frage, das ist das Problem, ich muss ja fragen. Und da bin ich offen ihm gegenüber. Es geht nicht so weit, dass ich jetzt drüber bete, ob ich jetzt heute als Frau zum Beispiel ein Spiegelei mache oder Schnitzel in die Pfanne werfe. Das ist dann übertrieben. Das sind die natürlichen Dinge. Aber in geistlichen Dingen, dass ich einfach jetzt vor Gott bewege und wenn ich dann im Lichte wandle, dann funktioniert das Gewissen. Und dann werde ich etwas tun und dann wird etwas entstehen. Natürlich nicht aus mir raus, sondern aus diesem vollkommenen Opfer, aus meiner Situation, dass ich vom Herr Jesus stehe und dauernd mein Herz offen lasse, wenn er wirkt durch den Heiligen Geist an mir, dass ich völlig offen bin gegen ihn, die Bibel mein einziger Maßstab ist, dann werde ich Philipper 1, 27 tun, dann werde ich würdig wandeln des Evangeliums. Aber jetzt kommen wir zum Schlusssatz. Würdig wandeln von meinem Charakter her, ist von Gott her maßgeschneidert für mich. Es kann sein, er lässt bei dir eine Nuance anders geschehen. Er lässt dir einen Punkt mehr Spielraum wie mir. Es kann aber auch sein, er macht es völlig anders. Er nimmt dir den Spielraum weg, den ich habe. Versteht ihr? Es ist immer individuell. Gott macht es maßgeschneidert für jeden. Das heißt, wenn ich würdig wandeln will, muss ich wie ein kleines Kind dauernd wenn man Jesus in enger Gemeinschaft sei, vor seinem Angesicht stehe. Muss dauernd die Bibel lesen, einfach warten, was er mir klipp und klar durch den Heiligen Geist sagt. Dann werde ich würdig wandeln. Ob ich dann die Leute immer gefallen, ist was ganz anderes. Weil wenn die geprägt sind, vielleicht passt ihnen das nicht. Aber es ist wichtig, wem will ich gefallen? Gott oder den Menschen? Ich möchte beten. Jesus, ich danke dir, dass du in der Heiligen Schrift es so eindeutig zeigst, dass in dem Moment, als du uns gerettet hast, ein neues Leben begonnen hat und dass das neue Leben grundsätzlich bei allen gleich ist, nämlich ein Leben weg von der Sünde und trotzdem in vielen Nuancen bei jedem anders aussehen kann. Und dass du uns einfach Gnade gibst, dass wir, wenn wir im Lichte wandeln, wie du im Lichte bist, wenn wir im Geist wandeln und uns dir öffnet und wenn dein Wort wie ein zweischneidiges Schwert an uns wirkt, dass wir dann letztendlich dir, dem Lamme, folgen, wohin du gehst und in diesen Fußstapfen, dass das auch letztendlich ein würdiger Wandel ist, ein würdiges Leben, so wie du es willst, von denen, die gerettet sind. Und du kennst jeden von uns, du weißt, wo jeder steht. Ich bitte dich einfach, erbarme dich, dass wir das jeder von uns realisieren kann in seinem Leben. Und dafür danke ich dir. Amen.